Fußball aus der Dose. Der SN-Podcast über Red Bull Salzburg.
Liebe SN-Leserinnen und Leser, liebe SN-Hörerinnen und Hörer, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast Fußball aus der Dose. Anlass ist das 20-Jahr-Jubiläum von Red Bull Salzburg, über das wir ausführlich sprechen wollen. Wir, das sind die SN-Redakteure Michael Unverdorben
und Thomas Gotzmann.
Und wir haben heute einen besonderen Gast hier, da sind wir sehr froh darüber, eine echte Salzburger Fußballlegende, der erste Fußball-Popstar, wenn man so will. Und das sage ich jetzt in aller Bescheidenheit, du bist wahrscheinlich auch mitverantwortlich dafür, dass ich diesen Beruf dann irgendwann gewählt habe mit deinen Erfolgen in den 90er Jahren. Thomas, magst du ein bisschen mehr verraten über unseren heutigen Gast?
Ja, war der Torjäger der 90er Jahre bei der Austria und in der Nationalmannschaft ist Salzburgs Jahrhundertfußballer Heimo Pfeifenberger. Danke, dass du Zeit genommen hast und da bist.
Ja, danke auch. Danke für die Komplimente. Ist für mich selber sehr spannend und bin gespannt, was mich erwartet.
Da sind wir gleich bei Salzburgs Jahrhundertfußballer. Immer wenn ich dich anrufe und das sage, da reagierst du ein bisschen abwehrend, das taugt dir nie so. Warum machst du das eigentlich nicht?
Ja, keine Ahnung. Nein, es ehrt mich natürlich. Es ist schon eine riesengroße Auszeichnung für mich auch. Also es gefällt mir sehr trotzdem. Aber irgendwann ist einfach auch ein Zeitpunkt bei mir gekommen, wo ich mir gedacht habe, ja, ich war so oft im Rampenlicht, so viel im Rampenlicht. Viel, viel mehr wie viele andere, die was auch in der Truppe dabei waren, die was auch einen Teil dazu beitragen haben. Und da wollte ich mir einfach bewusst einfach ein bisschen zurückziehen und ja. Gelingt mir nicht immer, aber darum wehre ich mich immer ein bisschen. Aber es ehrt mich schon sehr.
Ja, wir wollen heute ein bisschen zurückschauen auf die 90er Jahre und dann eben Anlass dieses Gesprächs, die Übernahme von Red Bull, von der Austria Salzburg. Die 90er Jahre, die großen Erfolge 94, das liegt alles schon 30 Jahre zurück. Wie oft denkst du an die Zeit eigentlich noch heute?
Ja, schon sehr oft, also von dem her, weil du wirst immer wieder damit konfrontiert. Mhm. Also es gibt ja noch sehr, sehr viele Menschen, die was die Zeit davor miterlebt haben. Und ich glaube, das war emotional für alle Seiten einfach ja, irrsinnig. Und da war so eine große Begeisterung, wo wir uns gegenseitig eigentlich angesteckt haben, begeistert haben. Ja, dann haben sie uns wieder geschimpft, dann haben sie uns wieder gefeiert. Also alles, was dazugehört im Sport. Und ich glaube, wir waren schon einfach eine besondere Mannschaft mit so vielen Salzburgern im Team. Und das war nicht so selbstverständlich. Und gerade zu der Zeit, das hat es ja vorher alles nicht so gegeben in die Dimensionen.
Eine Salzburger Mannschaft, die aber eigentlich österreichweit gefeiert worden ist, das war ja vielleicht auch das Besondere.
Ja, unglaublich. Also von dem her, also das war, ja, da waren wir wirklich, unter Anführungszeichen, Popstars. Waren wir halt drinnen in Rennbahn Express und den Dings. Also wir haben ja selber am Anfang auch nicht gewusst, was uns da geschieht und wie wir mit der ganzen Thematik umgehen sollten. Ja, aber das Schöne war, wir haben es einfach frei leben können und genießen können und haben nicht aufpassen müssen, was wir dann, was wir sagen, wie wir uns geben. Also wir haben sehr viele Gebirgler drinnen gehabt, die sowieso sehr bodenständig sind, auch vom Charakter. Ja, war natürlich auch ein Neuland und schon für uns, natürlich taugst du als Junge, wenn du angekommen wärst, wenn du die feiern und ja, dementsprechend zart sind dann auch natürlich die, wenn du Niederlagen hast, Rückschläge hast, wenn du dann einmal auspfiffen wirst, ist ja auch passiert und so Geschichten, also da tust du das dann schon schwer, aber du lernst halt irrsinnig viel.
Ja, es hat glorreiche Tage gegeben natürlich bei der Austria, dann weniger glorreiche. Dann ist Red Bull ins Spiel gekommen. Das war genau am 6. April 2005, da hat die SN exklusiv berichtet, dass es einen Einstieg von Red Bull in das Fußballgeschäft geben wird, was ja der Getränkekonzern bis dorthin ja eigentlich immer kategorisch ausgeschlossen hat. Kannst du dich da an den Tag erinnern?
Genau noch nicht. Also ganz genau. Ich weiß, dass das lange ein Thema war und dann auch, dass sie übernehmen wollen. Und ja, aber ein paar Tage später bin ich dann eh selber konfrontiert gewesen mit dem Ganzen. Und da hat mich der Kurt Wiebach und Kurt Jara angerufen, ob ich als Nachwuchschef zurückkomme. Weil vorher hat mir der Rudi Quenberger rausgehauen
im Februar. Warum hat er
rausgehauen? Ich war ein bisschen guschert. Da haben sie, glaube ich, 7 neue Spieler geholt. Und wir haben, ich war ja Nachwuchschef, ich habe im Oktober 2004 aufgehört als Profi und bin dann gleich übergegangen und war dann Nachwuchschef. Und wir haben eine sehr gute Amateurmannschaft gehabt mit jungen Salzburger Spielern, gute Spieler. Und ja, da war sowieso eher eine turbulente Phase generell. Und im Winter haben sie dann, glaube ich, 7 neue Spieler geholt. Als ausländische Spieler. Ich habe aber nichts gegen Ausländer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mit denen eigentlich habe ich sehr gut verstanden. Speziell auch mit den Balkanesis. Also das sind sehr gute Freundschaften entstanden auch durch den Fußball. Und ja, und ich habe das öffentlich kritisiert und die waren gerade auf Trainingslager in Spanien und dann ist schon ein Anruf gekommen von Rudi, wenn er zurückkommt. Treffen wir uns im Büro und dann muss ich mich reden und ich habe sehr genau gewusst, was kommt.
Okay, das hat er nicht toleriert.
Nein, das hat er nicht. Ja. Das war einfach zu heftig. Also auch von meiner Seite. Ich habe mir halt gedacht, ja, jetzt muss ich mal gescheit sein und da mal ein Statement abgeben zu dem Ganzen, weil ich das einfach überhaupt nicht eingesehen habe. Aber ja.
Was waren deine ersten Emotionen, wie du mitgekriegt hast, dass Red Bull die Austria übernimmt? Was hast du als erster gedacht? Gut, schlecht?
Naja, wir dürfen nicht vergessen, ich glaube, damals waren ja immer wieder die finanziellen die Situationen, die was halt nicht sehr rosig waren, immer wieder Turbulenzen von Rudi, da war ja vorher schon mal Egan Buzzi und die ganzen Dings, die was schon mal übernommen haben.
Wo der Scheich auch da war, oder?
Genau, ja. Ja, Scheich war zu der Zeit, wir waren immer Vorreiter, da war damals auch schon Scheich im Spiel, was jetzt ganz normal ist auf der internationalen Bühne. Und ich denke, jetzt scheinbar gar nicht mehr. Ja, und ja, war man natürlich, am Anfang hast du nicht gewusst, wie es damit umgehen sollst. Also, weil Red Bull ja immer dementiert hat, dass im Fußball oder speziell im Fußball nichts tun wollen. Und ja, war die große Unbekannte und ja, dann, wie sie uns präsentiert haben und vorgestellt haben, was sie vorhaben, war das dann schon spannender.
Es hat ja, heute ist ja das Konzept von Red Bull Salzburg klar. Damals war das Konzept, dass man einfach Spieler einkauft, dann teilweise sehr, sehr namhafte Spieler geholt hat. Was ist dir damals gesagt worden? Du warst dann Nachwuchsleiter, 2 Jahre lang, glaube ich. Wie war dein Zugang zu deinem Job und was war deine Aufgabe da eigentlich?
Ja, am Anfang hat es natürlich, hat alles schnell gemessen. Also die waren ja in Wahrheit überhaupt nicht vorbereitet. Ich glaube, die haben eine kurze Vorbereitungszeit gehabt damals, auch für den Kurt Jahrer nicht einfach und Kurt Wiebacher im Geschäftsführer. Und ja, die haben dann halt natürlich auch sehr viel namhafte Spieler geholt. Zuerst einmal versucht, den österreichischen Markt natürlich die Besseren zu holen. Da haben sie dann Kircher, glaube ich, geholt, Meierle, Oliver Basching, die zurück. Und ja, so haben sie halt die Mannschaft umkrempelt und dann sind natürlich auch ein paar große Namen gekommen. Ich glaube, der Linke damals auch, glaube ich, schon auf alle Fälle. Der Lokwenz war auf alle Fälle, kann ich mich erinnern.
Der Knaus, oder? Der Innenverteidiger?
Ja, genau. Der Knaus, dann, wie hat denn der geheißen, der Argentinier?
Carbone,
ja. Die Kampfmaschine, also war natürlich sehr für uns in Wahrheit auch die Namen, also unvorstellbar eigentlich, dass die nach Salzburg kommen, dass das überhaupt möglich ist. Und da haben sie dann schon gezeigt, ja, dass sie eine Riesenmacht haben, also und Kraft haben. Und
aber das meine ich, du warst der Nachwuchsleiter, hättest dann vielleicht auch dafür sorgen sollen, dass junge Spieler nachkommen und man hat eigentlich nur einkauft. Also ich sage einmal, die Position war am Anfang wahrscheinlich auch sehr schwierig.
Ja, voll schwer. Also ich glaube sogar, dass es einer sehr gut gelungen ist am Anfang. Also das muss ich schon sagen. Also da war gerade der Österreicher-Anteil noch trotzdem sehr, sehr hoch. Und ja, meine Aufgabe war letztendlich dann einfach in Nachwuchsfußball einfach eine Struktur reinzubringen. Akademie war natürlich geplant. Und war für mich schon eine sehr reizvolle Aufgabe. Ja, wir haben noch nicht einmal ein gescheites Büro gehabt und so Dings haben wir jetzt so dahin gearbeitet. Also war am Anfang sehr hektisch, aber trotzdem auch richtig cool zum Arbeiten. Du hast sein können, wie es bist. Also das war gleich meine erste Frage. Muss ich anziehen? Wie muss ich mich verhalten? Wir haben es gleich gesagt, sei wie du bist, weil das war immer so. Hat sich dann auch ein bisschen geändert. Ein bisschen, weil es einfach elitärer geworden ist von dem Ganzen her. Aber es war für mich schon ganz was Spezielles.
Was Was mich vor allem interessiert, Michael, ist die journalistische Sicht. Ich war damals 22 Jahre, war mitten im Studium und habe es schon miterlebt, aber hat bei mir nicht so viel ausgelöst. Wie ist dir damals gegangen? Du warst schon bei der SN Tätig damals. Wie ist dir damit gegangen, wie die Red Bull bei der Austria eingestiegen ist?
Ich habe damals über das Unterhaus geschrieben, habe jetzt mit Austria Salzburg damals weniger zu tun gehabt, aber ich kann mich schon sehr, sehr gut erinnern, nur auch die Kollegen, es war ein hektischer Abend, weil es war eine Mutation, nennen wir das, in der Zeitung, wo quasi die Abendausgabe schon produziert war. Und dann hat ein Informant einfach da die Katze aus dem Sack gelassen und dann ist nur eine halbe Seite mutiert worden eigentlich. Und der Herr Mateschitz war dann sogar bereit, zwei Tage später ein Interview zu geben in den Salzburger Nachrichten, wo er halt auch seine Motivation und seine Beweggründe erklärt hat. Also ich weiß, das waren turbulente Tage, hektisch, und natürlich haben auch wir Journalisten nicht wirklich gewusst, in welche Richtung steuert das. Am Anfang war da schon auch bei den Austria-Fans ja große Euphorie eigentlich da, dass es jetzt vorangeht. Du hast es gesagt, Heimer, es waren einfach immer wieder finanzielle Probleme. Jedes Jahr hat man geschaut, Lizenzierung und so weiter. Spielen wir überhaupt noch Bundesliga? Und das hat sich aber dann irgendwann gedreht, diese Stimmung. Das ist eh hinlänglich bekannt. Darum würde mich interessieren, Heimo, hast du dann Anfeindungen auch gehabt, dass du da als Ur-Austrianer dann Nachwuchsleiter bei Red Bull wirst? Weil bis dorthin hat sich ja die Stimmung ein bisschen gekippt teilweise.
Nee, ich war ja involviert in das Ganze natürlich auch bei den Verhandlungen, also zwischen Vereinsführung, neuer Vereinsführung und Fanclubs. Und ja, am Anfang hat ja keiner gedacht, also dass das eskalieren könnte oder so. Red Bull hat zwar einen Standpunkt gehabt, auch am Anfang, also es gibt keine Fanartikel und es war ganz am Anfang ganz, ganz klar und so Geschichten. Und dann ist es halt um die Farben gegangen und da ist das Ganze, da hat man schon gemerkt, dass es ein bisschen unruhiger wird. Mhm. Also dass beide Seiten überhaupt nicht klar kommen. Und da hat es dann einen Dani Baha gegeben damals, also das war der erste, der richtig große Macher, und ja, der hat das natürlich auch mitverfolgt, und irgendwann, glaube ich, hat es ihm gereicht und ist richtig drüber gefahren über das Ganze, und dann ist das richtig eskaliert.
Hast du das verstanden oder hätte man da anders agieren sollen? Hätte man da vielleicht ein bisschen
ruhiger? Ich glaube auch, dass Red Bull jetzt mit dem Wissen, was sie jetzt haben, mit den Erfahrungen im Fußball, auch mit den emotionalen Erfahrungen, dass jetzt ganz anders reagieren würden. Also, und bin mir sicher, und auch natürlich war ja nicht nur Red Bull schuld, also auch die Fanclubs, die Verantwortlichen, haben sie auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, mit rumbekleckert, aber die Verhandlungen, also da ist schon richtig heiß runtergegangen.
Also war schon ein bisschen gegen deine Person auch gegangen, oder? Dass du da nicht aus der Salzburg die Stange gehalten hast, sondern dass du schon dann auch bei Red Bull eine Tätigkeit übernommen hast. Da war schon mal ein bisschen
Missstimmung. Ja, aber das hat ja am Anfang ja nichts, hat das überhaupt keine Auswirkungen gehabt. Für mich war der Schlüsselmoment war eigentlich das erste Spiel von Red Bull in Monze. Die haben im Monze gespielt und da haben sie nach 20 Minuten quasi im Platz gestürmt.
Ja, ich war dabei, ja.
Und das war für mich, und ich war Live-Kommentator bei, wie hat das geheißen damals, mein Wegscheider-Ferl, Salzburg TV. Ja. Ich war Live-Kommentator mit dem Ferl, und dann laufen die rein und dann habe ich gesagt live, ja, was sind denn das für die Vollidioten? Weil das kannst du ja nicht bringen, das ist das erste Spiel, die spielen in Monze, ein riesen Damm-Damm rundherum, und gerade für den Verein auch, für den Amateurverein war das natürlich auch nicht ideal, und die stürmen noch 20 Minuten und bleiben am Spielfeld sitzen. Also das hat keiner verstanden. Und dann hat der Dings natürlich komplett durchdacht, der Dani Baha. Und dann, das war für mich auch der ausschlaggebende Punkt, dass das nichts geworden ist. Und ich war mittendrin im Geschehen dann natürlich, weil dann haben sie mich natürlich auch angefeindet.
Ja, aber du wirst dann die Frage oft gekriegt und die stellt jetzt wieder, bist du Austrianer oder bist du ein Bulle? Wollen wir schon beim Thema sein.
Für mich, ich habe es eh schon ein paar Mal in einem Interview auch schon gesagt, in Wahrheit kehre ich weder dorthin noch dorthin. Also das ist einfach unsere Generation, gerade die 94er-Mannschaft, haben sie ja in Wahrheit komplett ausgelöscht. Weil die Austria ist dann neu gegründet worden, also die haben uns dann auch angefeindet, also haben wir mit denen in Wahrheit nicht mehr viel zum tun gehabt, auch die Berührungspunkte sind immer weniger geworden und wir haben irgendwann einmal auch als Gruppen dann gesagt, du, die wollen uns nicht und die wollen uns nicht, ja, wir fallen durch raus. War für uns schon sehr hart, muss ich sagen. Weil ich glaube, wir waren sicher eine von den beliebtesten Mannschaften, die es in Österreich gegeben hat. Auch von der Euphorie her, also richtig hoch im Kurs und sehr viele Emotionen gekriegt. Und mit denen umgehen war für uns nicht leicht. Ne?
Aber man merkt, ihr halt als Mannschaft noch immer zusammen, auch 30 Jahre später. Wurscht, ob man jetzt mit eigener Franz redet, der sagt dann wieder, ja, Heimat, das habe ich eh geredet. Wenn du mit Otto Konrad redest, also ihr seid noch immer in Verbindung und es verbindet euch noch immer, oder, diese Erfolge? Also ich habe noch nie, also ihr seid so immer eine Mannschaft, jetzt habt ihr das Treffen gehabt, ja, 30 Jahre, ja. Ist halt schon noch verbunden, oder?
Ja, also das war damals, das war eine Bindung, die kannst du gar nicht so zusammenstellen, das muss einfach reifen, das muss wachsen, das ist einfach passiert, da hat alles zusammenpasst. Vom Präsidenten angefangen, von Rudi über den Otto Baric, der was das super zum Händeln gewusst hat, der was auch die richtigen Charaktere zusammengestellt hat, der gewusst hat, was brauchen die jungen Spieler, es sind eh nicht so viele junge, waren ja eh dann nicht, weil er ist eh mehr auf die Routiniers gestanden, aber er hat genau gewusst, er braucht einen Harry Weber, der in Wahrheit der absolute Chef war, der uns die Wadelfiege gekriegt hat, der was uns zu Profis erzogen hat. Genauso wie Kurt Gager oder Christian Fürsterler, Otto Konrad, das waren so die Viere, die eigentlich in der Mannschaft unter Anführungszeichen die unbeliebtesten waren, weil sie natürlich auch Tacheles geredet haben. Ja, und ich war so immer wieder der Verbinder so ein bisschen. In die Rollen bin ich halt reingeschlüpft dann irgendwann einmal und ja, aber das hat uns richtig gut da und darum ist so eine starke Bindung dann auch entstanden.
Also da bis zum Stadion, das passt, oder? Das Stadion war zwar altmodisch, irgendwo eingebaut in Lehne, in Wohnblöcke, aber das war ja brillant, oder? Ich war damals 10, 11, 12 Jahre alt, war immer im Stadion. Das war ja grandios, das Stadion, oder?
Naja, allein schon, wenn du zugefahren bist, und da bist du schon in Berührung gekommen wieder mit den Fans. Weil du hast irgendwo einen Parkplatz suchen müssen, hast du froh sein müssen, wenn du es dann gefunden hast. Und dann bist du reingegangen ins Stadion und da sind sie ja gestanden dann schon vor dem Stadion und dann gehst du oben, wenn wir da oben gegangen sind, in die Katakomben unten, ja, zum Teil schon der Schimmel auch gewesen und so richtig alt, aber ja, beim Aufwärmen bist du dann rausgegangen, über Stiegen rauf und dann bist du einzeln aufgerufen worden, das war für uns emotional ja, unglaublich, dann bist du umgelaufen zur Stehplatztribüne, also das habe ich nachher nie wieder in der Form erlebt.
Daneben der Interspar?
Der Interspar daneben, ja natürlich. Dann haben sie vor die Wohnblick, haben sie runtergeschaut.
Ja, die waren ja ganz oben am Dach bei den Wohnblick, oben bei den großen Spielern, was ausverkauft waren, und haben da noch runtergeschaut, von den Balkonen runtergeschaut. Ja. Der Fürster hat jedes Mal vor dem Einigen noch Marlboro Light geraucht, oder?
Der Fürster nicht.
Wer war das denn schon? Hat der nie geraucht?
Nein,
Fürster irgendein nicht. Spieler hat immer, ich glaube, der Fürster hat immer Marlboro Light
gefahren. Ich glaube, eher der Jura.
Ist diese Emotion einfach...
Entschuldigung, Jura, dass ich das jetzt verraten habe.
Ist diese Emotion, glaubst du, einfach nur dieser Zeit geschuldet oder weil es so eine spezielle Truppe war oder ist das generell im Fußball, im modernen Fußball gar nicht mehr so möglich, weil einfach alles ein bisschen steriler geworden ist?
Ja gut, aber jetzt gingen es ja gar nicht mehr in der Form. Also da hast du ja viele Skandale unter Anführungszeichen. Oder gut, die, ja, natürlich, das gehört ja auch meiner Meinung nach trotzdem auch dazu.
Ist ja für die Bindung.
Für die natürlich. Bindung ist irrsinnig. Mhm. Und natürlich wieder Berührung mit den Leuten, mit den Fans, die was im Stadion waren. Oder auch die strikte Trennung, VIP-Club. Der VIP-Club war klar, das, ja. Und da haben aber alle versucht, wieder die Freunde rein zum Zahn. Also da hat keiner in Wahrheit kontrolliert. Und dann waren wir eh immer im Bitterkeller, wo jeder hingehen konnte. Also uns haben sie überhaupt nicht abgeschottet von dem Ganzen. Und wir waren einfach mittendrin. Und ich glaube, das hat auch die starke Bindung dann zu dem Ganzen ergeben.
Ja, und dass ihr ja immer die Beziehung zu Salzburg gehabt habt. Einige sind aus dem Unterhaus gekommen. Eigener Franz aus dem Unterhaus, du aus dem Unterhaus. Ich kenne viel Unterhauskicker in einem Jahrgang, die was noch erzählen von euch. Ich habe da noch gegen ihn gespielt. Ja, ja. Und ich habe aber nie den Bezug zu dir verloren und seid mit denen aber dann noch fortgegangen. Ja, der hat gespielt erste Klasse und du hast gespielt Champions League und am Wochenende ist er trotzdem zusammen fortgegangen.
Ja, ja. Und weißt du, ich war von Lungau, dann Feiersinger, Leiner, die waren von Pinzgau, eigener Franz war von Bangau, dann Feierassen waren dann halt der Winki noch, Ammerhauser Martin und ja, also Steiner Michi war, ist später einmal dazugekommen. Also Ilsanker Herbert war, also das, da waren schon viele Bindungen da zu
dir. Weil wir vorher über dein Engagement da bei Red Bull dann geredet haben, noch, vielleicht noch eine Nachfrage. Warum bist seit 2007 war das nicht mehr wieder Thema, dass du irgendwie eine Rolle für den Verein auch übernehmen kannst, als Botschafter oder in anderen Funktionen?
Nur ja, wahrscheinlich auch deshalb, erstens, ich bin ja selber gegangen. Ich bin ja dann zu Grödi gegangen, also damals in die Regionalliga und da war in Grödi ja noch gar nichts da. Also da haben mich wirklich ein paar gefragt, hast du jetzt einen Bäcker oder was, warum gehst du da um? Ich war im ersten Jahr Nachwuchschef quasi und auch natürlich Akademie für die Planungen auch zu. Da haben sie extra noch einen gehabt. Da ist einmal gewesen, der Rohr war da am Anfang auch.
Gernot Rohr.
Dann ist einmal der Dings gekommen, der Krafthelle dazu gekommen, war der Gernot wieder weg, dann ist der Krafthelle gekommen und da war immer so, wo kommt die Akademie hin? War zuerst ja in Dings drinnen, da wo die Feberthal-Schule ist, wo auch ein Mateschitz Sohn, der Marc, dort in die Schule gegangen ist. Also war ein großes Thema am Anfang, dass da die ganze Akademie reinkommt, waren die Pläne und alles schon, war ja eigentlich alles fertig, aber dann sind sie, glaube ich, da drauf gekommen, dass da drin erstens sehr viel Schnee ist und auch die Anbindung halt sehr schwer ist. Und ja, dann ist irgendwann einmal Liefering war damals schon ein Thema, da war die Trabrennbahn ja noch, aber da hat kein Weg zurückgeführt. Und ja, wir sind halt dann umeinander angeflogen, haben uns verschiedene Akademien angeschaut und war schon sehr, sehr spannend für mich.
Wer hat da gespielt im Nachwuchs? Ich frage mal ein paar Namen, was in der Zeit da, ist da irgendwer groß geworden?
Hübster, war da Kyle Erwin, war da Gembacher, war damals in der Amateur,
St. Kupfer war da. Bamminger?
Nein, der Bamminger war nicht mehr.
Der war nicht mehr.
Christoph Bami, der Bami war, nein, Bami war nicht.
Freund? War schon weg?
Nein, war auch nicht. Von dem? Und da noch? Da war der Bichler, Harry, Verkärnten, der Wittewen. Die habe ich damals zur Amateurmannschaft dazu geholt. Und ja, da hat sogar der Marc hat in der Regionalliga sogar gespielt. Wenn er oben nicht gespielt hat oder wenn er verletzt war, hat er.
Der Magianko, stimmt.
Ja. Hat gespielt, also. Von dem her, und da war halt Lustenau überragend. Die haben fast kapitativ.
Aber zurück zur Frage von Michael.
Ja.
War das nie ein Thema, dass du jetzt nochmal was machst? Weil du warst ja der perfekte Botschafter für einen Fußballverein. Als Salzburger, der was da schon Erfolge gefeiert hat, der was eine Fannähe hat, das passt ja.
Ja, aber ich glaube, das wollten sie dann auch nicht mehr, weil ich in Wahrheit nie bei Red Bull quasi gespielt habe. Also sie haben da dann richtig den Cut gemacht, den Schnitt gemacht und dann war das auch kein Thema. Und ich glaube, dass das für einen auch kein Thema war, weil ich dann wirklich auch selber gegangen bin. Weil nach einem Jahr haben sie mir einen Heinz, einen Hochhauser Heinz, vorgesetzt, ohne dass ich irgendwas gewusst habe. Ich habe nicht einmal irgendwas mitbekommen. Dann steht der im Büro, dann sage ich, ja, servus Heinz, was tust du da? Ja, ich sitze leider noch vom Geschäft. Dann sage ich, haben sie dir nichts gesagt? Dann sage ich, nein, mit mir keiner geredet. Dann hat er mich angerufen zum Wiebach-Kurtl und hat gesagt, Kurtl, wenn du im Pfeifenberger nicht sofort sagst, dass ich jetzt ein neuer Nachwuchschef bin, bin ich wieder weg.
Du blöd.
Das war eigentlich mein erster Kontakt mit Heinz und ich. Und dann habe ich gesagt, ja, aber dann kann ich eh gehen und so. Also es war wirklich, wirklich cool. Und er hat gesagt, na komm, probier mal. Und du machst den Teil, was du angefangen hast, das machst du fertig, ich mache das neu. Und ja, und irgendwann habe ich gesagt, Heinz, hol dir eine Sekretärin, hast mehr davon wie ich. Aber ich habe dann trotzdem noch. Der hat mich immer wieder überredet und ich habe auch gern mit ihm zusammengearbeitet, muss ich sagen. Also von dem her. Und, aber dann im Mai quasi bin ich dann in Grödig Trainer geworden, habe aber bis September noch bei Red Bull gearbeitet, 2007.
Okay. Sportlich haben wir jetzt viel geredet über die glorreichen Austria-Zeiten. Die letzten 20 Jahre, würde ich sagen, hat Red Bull Salzburg sportlich jetzt auch nicht sehr, sehr viel falsch gemacht. Viele, viele Meistertitel, internationale Erfolge. Thomas, wie schätzt du das ein, was da die letzten 20 Jahre in Salzburg entstanden ist?
Also da muss man meiner Meinung nach ganz ehrlich sagen, das hätte es ohne Red Bull-Engagement in Salzburg niemals geben. Sie haben 10-mal, 11-mal in Serie einen Titel geholt. 10-mal in Serie einen Titel geholt. Waren Champions League Achtelfinale gegen Bayern München. War sogar noch ein Hinspiel sogar noch eng. Wir waren dann in München, da war es dann nimmer so eng. Also, das ist unerreicht. Also, da kann man Red Bull nichts vorwerfen. Sportlich top, Akademie top, in ganz Europa angesehen. Fanbindung oder Emotion, ja, da tanzen sie sich meiner Meinung nach nur ein bisschen schwer. Wobei, das ist auch wieder zweischneidig, weil wir Fußballromantiker, sagen wir jetzt einmal, glauben wir, dass in eurer Zeit das Stadion jedes Mal ausverkauft war. Ich habe mir die Zuschauerzahlen einmal angeschaut, es war auch nicht jedes Mal ausverkauft. Es war daheim gegen Sportclub genauso 2000 Leute. Ja. Es war Champions League Quali in Wien gegen Haifa, wie doch, das Stadion war bumm voll. Da waren 20.000 oder maximal 20.000 Leute. Ja. Das Salzburger Publikum ist ja halt auch schwierig. Also macht es einen Fußballverein nicht leicht. Deswegen so und 50-50.
Es wird für als Maßstab diese erste Saison genommen, 2005, 2006, wo einfach sehr, sehr viele Zuschauer im Stadion waren, weil es was Neues war, eine neue Fußballwelt, ein bisschen eine Glitzerwelt, so wie du gesagt hast, Heimo. Also dann ist die Jahre danach natürlich nicht mehr ganz so viel gewesen, aber ich glaube, so wie der Zuschauerschnitt jetzt ist, ist das ein klassisches Salzburger Publikum.
Also ja, wenn es einmal nicht so rennt, dann gehen sie in den Stadion.
Das ist ein gewisses Eventpublikum.
Und kaum geht es gut. Da hat man ja gesehen, international, wie es erfolgreich war, Red Bull, wo es bumm voll ausverkauft. Trotzdem eine gute Stimmung drin. Aber sobald es im Spiel ein bisschen kippt, ist das Publikum weg. Weißt, dann kommen die Nörgler, dann merkt man schon, wie es ranzen. Ja, das hat schon sehr viel. Wir haben einfach, auch, was das betrifft, überhaupt keine gute Mentalität. Muss ich ganz ehrlich. Ist aber nicht nur in Salzburg so, ist in Österreich generell so ein bisschen. Ist ja in Wien auch, ist ja im Ernst-Happel-Stadion, wo die Nationalmannschaft hat ja auch so Phasen immer wieder gehabt, wo es richtig gut war, dann sind sie da und dann ist es einmal nicht so gelaufen, dann murren sie dort auch sofort.
Oberösterreich nicht. Länderspiele in Oberösterreich, wo sie schlecht spielen, auch gegen Aserbaidschan und Estland, haben sie wirklich schlecht gespielt, haben wir beide gewonnen, die stehen dahinter. Also die sind da schon ein bisschen nicht so kritisch wie bei uns.
Ich finde da zum Beispiel Steiermark, finde ich ein fantastisches Publikum. Also auch in Graz, muss ich echt sagen, genauso wie auch die steirischen Spieler, die haben eine richtig gute Mentalität und eine gute Einstellung. Und so, also das ist ganz anders, das ist, da kann ich sagen, das ist ein Sportland.
Wir haben ja die Besonderheit, dass zu Testspielen, auch wenn der Name des Gegners vielleicht prominent ist, zu Testspielen 30.000 Leute kommen und in die Liga dann 10.000, wo es um was geht. Aber das ist halt so, wie du sagst.
Ja, du darfst auch nicht vergessen, die Publikum. Heutige Jugend, die Jungen, auch die Nachwuchsspieler, die kennen fast keinen Spieler mehr aus der österreichischen Liga.
Nein, gar nicht.
Also die spielt keine Rolle. Also die, wenn die fragen, also da ein Trainer oder die Kinder, da kann keiner zu sagen.
Dafür kennst du von der Premier League
alles. Den
kompletten Kader aufsagen. Die kennen wieder alle nicht.
Alles.
Ja. Aber glaubst du, dass mehr Leute ins Stadion kommen, wenn mehr Salzburger spielen? Weil das heißt ja immer wieder, warum spielen keine Salzburger, warum spielen keine Österreicher?
Glaube ich nicht, weil wir haben ja die Salzburger ja auch da gehabt. Mit Leiner Ilsanker, mit Conny Leimer, was der jetzt
ist. Xaver
gehört ja auch fast zu uns. Alex, gut, Alex ist jetzt, da ist ja der Einzige, kannst du sagen, von dem her. Aber ich glaube, dass das mit denen nichts zu tun hat. Nichts.
Diese Erfolge, die Salzburg feiert, wie siehst du das Heimo hast, war das eigentlich nur Salzburg zuzutrauen, dass ein Verein wie Salzburg, österreichischer Bundesligist, international dann auch solche Erfolge feiert?
Na, ich glaube, dass das trotzdem für uns als Fan waren sind dann generell, mit dem, was wir nicht gerechnet haben. Weißt du, dass du so viele junge Spieler holst, so viele junge Spieler kriegst überhaupt, weil die da ist ja nicht nur Red Bull da, hinter denen her, da sind ja, keine Ahnung, 50, 60 Top-Vereine in Europa hinterher und die bringen die da her in die Akademie zu Liefering. Österreichweit ist keine Kunst, weil österreichweit die Besten außer zum Füttern, du kriegst nur die Rapidler wahrscheinlich nicht und die Austrianer. Ja, Graz war damals auch mal so, nicht so der, waren sie auch nicht so dominant. Jetzt von der Akademie, vom Umfeld her, da war es nicht so leicht, dass du die gekriegt hast, aber, oder leicht, dass du das gekriegt hast. Jetzt ist es ein bisschen schwer, weil Sturm halt auch sehr erfolgreich ist. Aber generell, dass du international so viele Topspieler kriegst, das ist für mich, also da musst du einfach richtig gut sein, ein richtig gutes Netzwerk haben und das, es muss einfach alles Hand und Fuß haben. Und das hat es, glaube ich, weil sonst waren die ganzen Spieler Spieler nicht da und auch die Erfolge nicht gekommen.
Wobei es ein bisschen kopiert worden sind in den letzten Jahren, oder? Dieses mit Red Bull, mit FC Liefering, das macht jetzt Bayern München, hat ein paar so Kooperationsvereine, Manchester City hat, glaube ich, 10 gefühlt. Es ist, glaube ich, nicht mehr so leicht, dass man diese Haaland, Csoboszlai nach Salzburg bringt, weil die anderen auch schon auf den Zug aufgesprungen sind, oder?
Na, selbstverständlich, na klar. Die haben ja auch vorher schon Kooperationsvereine gehabt, aber da gibt es ja Dimensionen, keine Ahnung. Atalanta Bergamo, weiß gar nicht, wie viele Vereine die haben. Weißt du, Atalanta Bergamo, denkst du, ja, weißt, du kennst in Wahrheit nur Juve, Napoli und Milan, das sind ganz die Großen. Atalanta ist in Wahrheit mittlerweile auch ein Großer in Dings, aber wie viele Kooperationsvereine die haben und wie viele gute junge Spieler die verliehen haben. Ich habe mal gelesen, glaube ich, 53 junge Spieler in alle Ligen quasi in Europa verteilt. Ja, also ist ja für Österreich eigentlich unvorstellbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich haben sie es kopiert. Früher war das große Nonplusultra war zum Beispiel Ajax Amsterdam, aber die haben auch ihre Auf- und Abs dann gehabt. Wie sie das Ganze führen. Die haben sie einmal so gehabt, dass zum Beispiel die jungen Spieler bei Gastfamilien wohnen. Haben sie gesagt, dass sie einfach ein privates Umfeld haben, dass da Anschluss finden, schneller Anschluss finden. Dann sind sie einmal draufgekommen, das ist auch nicht so das Ideale. Dann sind sie wieder zurück zum Internatstatus. Dann sind sie aber da wieder zurück zu Dings. Und irgendwann haben sie den Mix dann gehabt. Internat plus Privatfamilie.
Und aber glaubst du, können wir diese, nicht wir, sondern kann Red Bull diese Sphäre nur mehr erreichen, die was in den letzten 10 Jahren war, wo uns eben mit dem Kampf um die Talente immer mehr auf den Zug aufspringen. Jetzt ist vielleicht ein bisschen, wir können die Besten nicht mehr herlocken, weil natürlich die Großen auch aufgewacht sind. Schaffen wir das dann nur wieder, dass wir international nur mehr so einen Aufschwung erleben? Traust du dir das wieder zu?
Ja, wenn die richtigen Personen, die Fäden richtig erziehen, warum nicht? Also das glaube ich schon wieder. Also dass einmal ein bisschen ein Knick kommt, für mich ganz normal. Den haben alle Top-Clubs. Ist wurscht, ob Bayern München, ob Barcelona, ob Real, die haben den Knick, den haben die einfach auch einmal. Also dass du einmal in eine Leistungstiefe reinfallst, und dass du einmal verdurst, dass die Mannschaft nicht so zusammenpasst. Was die dann für mich natürlich ein Riesenverlust, Christoph Freund.
Also, auf jeden Fall.
Das glaubt man ja gar nicht, was das für Verlust ist für so einen Verein, weil der Christoph ist, ja, gibt es ja ganz selten so Menschen, die was einfach auch die anderen Leute fangen können. Der spielt nicht eine Sekunde irgendwas, der ist authentisch.
Viel zusammenhält einfach.
Also unglaublich, und der hält ja irrsinnig viel zusammen. Nicht nur ja. Das Staff, sondern auch der ist immer ein Ansprechpartner für die Spieler, aber natürlich auch für die anderen Vereine. Oder für die Agenturen, mit denen du verhandelst. Also das ist, und das war für mich schon ein Riesenverlust.
Das hat schon einen Grund, warum er jetzt beim FC Bayern ist.
Selbstverständlich, ist ja draußen auch irrsinnig und beliebt und erfolgreich, was man so hört. Also die schätzen ihn sehr. Und das ist halt ganz selten, dass du so Menschen einfach hast und wieder kriegst.
Wollen wir noch einen Blick in die Glaskugel werfen? Was glaubt ihr? Wo bewegt sich Red Bull Salzburg in 10, 20 Jahren? Wo steht der Club dann?
Thomas. Ja, sie basteln jetzt am Turnover und das noch anderthalb, zwei Jahre, wo es jetzt nicht so gelaufen ist, den Turnover schaffen. Ich glaube, der Weg stimmt. Sie wissen, dass mit der Mannschaft haben sie den Umbau schon begonnen im Winter, dass man den Kader ein bisschen umbauen muss. Ich glaube schon, dass wie der Heimo sagt, wieder nach oben geht, ob es wieder international an der Folge mit Europa League Halbfinale und Champions League bis ins Achtelfinale, das kann man nie voraussagen. Aber ich glaube schon, dass wieder ein Serienmeister in Österreich werden. Also das traue ich dem Verein auf alle Fälle zu und das muss auch der Anspruch sein mit dem Budget. Und international ist immer alles möglich.
Das würde ich so unterschreiben. Heimo, was sagst du?
Ja, natürlich, ja. Also ich bin auch der Meinung, also gut, man kann es im Fußball eh nie sagen, wie entwickelt sich das Ganze da in zwei, drei Jahren von dem her. Aber ich glaube auf alle Fälle, sie haben die Möglichkeiten, wenn nicht viel geändert wird, auch jetzt von den finanziellen Möglichkeiten, dass die Leute so dahinter stehen, auch vom Konzern und generell, also die, was das Sagen haben, dann glaube ich, weiß einfach sehr viel, ja, sie haben Leipzig trotzdem dazu, auch wenn es immer wieder angefeindet wird. Aber ich glaube, dass das trotzdem auch ein wichtiger Grund ist, dass auch da herkommen, weil sie wissen, okay, da ist die kleinere Liga und dann ist der nächste Schritt quasi ist Leipzig. Und das ist für junge Spieler, die deutsche Bundesliga, ja natürlich, Österreich. Ich finde es super, dass Liefering zum Beispiel ganz jung in der zweiten Liga spielt, weil ich das einfach von dem einfach überzeugt bin, dass denen das hilft. Sieht man in der Youth League zum Beispiel,
was das
für eine Auswirkung hat, wenn ich halt jung im erwachsenen Fußball drin bin. Und das hilft denen einfach, dass die Connections überall haben. Und sonst, glaube ich, machen die nicht jetzt. Jetzt haben sie in England einen Verein, in Frankreich einen Verein, in Italien quasi einen Verein, unter Anführungszeichen. Ja, die stellen sich einfach breiter auf. Und darum glaube ich auch, dass trotzdem weiterhin Top-Talente kriegen. Und ja, auch für den österreichischen Fußball einfach der Trägerclub in Wahrheit sein werden jetzt vom Finanziellen und als Aushängeschild quasi auch für den internationalen Fußball, das wird Red Bull sein. Also das schaffen die Großen unter Anführungszeichen wie Rapid und Austria Wien und Sturm die auf lange Sicht nicht. Also die haben eine Kraft, Rapid hat eine riesen Kraft in Österreich.
Aber viel zu viel mit sich selber beschäftigt. Das muss man ganz. Red Bull, das ist schon durch. Das hat Red Bull eingebracht in den Verein. Die sind nicht mit sich selber beschäftigt. Gehen straight einfach durch. Rapid muss wieder schauen. Ich muss den befriedigen, die Fans befriedigen. Schau, aber da ist noch ein Stallgeruch, soll da haben. Die viel zu viel mit sich selber beschäftigt und nicht fokussiert auf die grundlegenden Dinge. Und das ist in Salzburg schon. Das ist rein Erfolg. Grundlegende Dinge. Und ich schaue nicht nach links und nicht nach rechts, sondern ich ziehe einfach durch. Oder? Ja. Das ist so mein Gefühl.
Ja, ich glaube auch, dass das, es darf auch gar nicht mehr so entscheidend sein, weil es so Stallgeruch. War einmal bei dem Verein, habe ich bei denen einmal gespielt, das darf nicht entscheidend sein. Ich muss in der Situation, wo jetzt die Möglichkeit ist, muss ich da hinpassen. Und das ist wurscht, von wo ich gekommen bin. Weil was kann heute zum Beispiel ein junger Nachwuchsspieler, natürlich wird der zu Red Bull Salzburg gehen, wenn er die Chance kriegt. Was kann der dafür, vielleicht würden ihn 5, 6 Jahre aus der Salzburg holen, was kann der dafür, dass der da unten, die muss ich ja dankbar sein, dass der eine Ausbildung gemacht hat, eine gute Ausbildung gekriegt hat und jetzt gehe ich in den Verein rein und da muss er dann für den Verein alles geben. Und das war immer mein Ansatz als Spieler, wenn ich irgendwo bin. Ich war natürlich ein Rapid-Fan durch und durch, aber auch durch Hans Krankl damals, weil das einfach der Spieler war, den was ich angekommen habe in meiner Zeit. Und wie ich für Rapid gespielt habe, habe ich immer alles gegeben für Rapid. Und das war mein Club. Und dann bin ich aber wieder zu Salzburg gegangen und das war dann das mein Club. Also ich glaube, das ist eigentlich das. Das ist gleich, wenn du in den Job wechselst.
Ja.
Weißt du, du musst deine Leidenschaft da reinbringen.
Nein, nicht so schnell.
Und gehen wir. Und jetzt ist ja alles so schnell wie geworden. Uns würden wir eh noch nicht wechseln dürfen zu der Zeit. Du hast dem Verein gehört und jetzt geht ja das im Zwei-Jahres- oder Jahresrhythmus.
Ich möchte nur auf ein Format kommen, das Format Fußball verrückt, wo wir halt über verrückte Erlebnisse in den vergangenen Jahren sprechen. Michael, ich möchte mit dir anfangen. Was war dein verrücktestes Match, das was du journalistisch begleiten durftest?
Ich habe mich natürlich vorbereiten können, schon, das hilft mir jetzt ein bisschen, weil da waren so viele Spiele dabei und so viel Besondere. Habe mich aber dann entschieden für ein Spiel in der Red Bull Arena, Europa League Viertelfinale gegen Lazio Rom. Und zwar deswegen, weil es so eine unglaubliche Wandlung war in diesem Match. Der Salzburg hat das Hinspiel in Rom 2-4 verloren und ist dann 0-1 in den Rückstand gewesen und eigentlich, ich habe schon angefangen zum Schreiben und habe den Abgesang auf Red Bull Salzburg geschrieben, aber habe kaum den ersten Absatz fertig gehabt, hat Salzburg innerhalb von 4 Minuten 3 Tore geschossen und hat diesen Turnaround geschafft und ist damals mit Marco Rose ins Halbfinale der Europa League eingezogen, was einfach ein unglaublicher Erfolg war, so wie wir vorher gesagt haben. Das sind immer diese Erfolge, das du einfach nicht erwartest, so wie es damals 94 war mit Austria Salzburg, das einfach die Leute bewegt hat und das damals war für mich so ein Match, wo ich sage, okay, deswegen ist der Job cool oder ist Fußball so cool, weil einfach da Dinge passieren, die eigentlich unmöglich sind.
Heimer, ich mache einen Abschluss dann. Der meinst du das Näherste zu jetzt.
Du meinst, du bist der Jüngste, oder?
Ja, der Jüngste bin ich auch noch, stimmt.
Unglaublich. Verrückteste.
Oder emotionalste oder kurioseste.
Emotional, ja. gibt natürlich für mich emotional, das Emotionalste ist schwer zu sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil für mich war AEK den Champions League natürlich für mich persönlich emotional, weil ich innerhalb von 2 Minuten 2 Tore gemacht habe in der Champions League auswärts, wo ich aber überhaupt nicht sicher war, dass ich spielen kann. Da haben sie vorhin Spiel gespritzt und in der Halbzeit gespritzt und das haben wir dann gewonnen. Hasi hat es 3-1 gemacht. Vom Gefühl her, wo ich in Wahrheit nachher nie wieder erlebt habe, war das Elfmeterschießen in Frankfurt, wo ich zum quasi eigentlich Entscheidenden hingehen müssen, weil wenn ich verschieße, sind wir weg. Weil das für mich einfach ein Zustand war, den du einfach schwer beschreiben kannst. Das Stadion, das alte Waldstadion war voll und ich bin da hingegangen wie in Trance. Ich habe nicht eine Stimme gehört, nichts, aber einen Ball aufgelegt und habe draufgeschossen und der war drinnen und dann erst ist das Ganze gekommen. Also das war vom Gefühl jetzt für mich das Schrägste, was ich je erlebt habe. Und eins ist mir natürlich auch noch hängen geblieben, ist das Zederhaus. Also das gibt es ja sehr bei mir oft selten. Ich habe wirklich in meinen Erinnerungen oft Spiele von Zederhaus, jetzt in damals zweite Landesliga, sogar mehr drinnen wie irgendwelche Bundesligaspiele, die was ich schon vergessen habe. Stüfön haben wir mal gespielt daheim. Und da habe ich am Vortag ein bisschen über die Stränge gehauen. Ich glaube, ich bin 6 in der Früh heim und dann habe ich 2 Hattricks geschossen. War so ein Riesentrara. Also, die haben geschimpft, ich war noch ein junger Spieler, 18 Spieler, 18 Jahre damals. Der Bruder hat mich geschimpft, der Trainer hat mich geschimpft.
Und ja, vor dem Spiel oder nach dem Spiel? Oder beides? Wann hast du geschimpft? Noch
Spiel
nicht mehr.
Vor dem Spiel schon. Und im Dings habe ich am Anfang ich 3 Chancen vergeben. Dann ist er kein Wunder, nur unterwegs. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja nur süß gegangen.
Und dann hat es
irgendwann, weißt du, wie wir treffen. Dann ist es gegangen, patsch, patsch, patsch. 2 Hattricks. Eine in der ersten und zweite. Und dann haben wir gewonnen.
Bist du als Profi auch mal lang fortgegangen vor dem Spiel?
Ja, ich glaube, die Geschichte gibt es eh. Da waren wir schon Meister.
Ja.
Erster Meistertitel haben wir, und da war ich am Vortag, ja, da haben wir gegen Admira dann gespielt, das war das quasi die Krönung dann, also von dem her. Und da bin ich auch ein bisschen später heim, aber da habe ich auch 2 Tore gemacht.
Aber sonst gut zusammen.
Nein, ich war, was das betrifft, war ich trotzdem Top-Profi. Möchte ich jetzt einmal sagen. Ich bin zwar gern gesessen, bin auch gern, ich glaube, das gehört auch dazu, weil heutzutage ja, sitzen sie halt vor der Playstation. Wir sind halt beieinander gesessen, haben halt ein paar Bier getrunken. Ich glaube, das war weniger, oder ist wurscht, kann man streiten, was gesünder ist und nicht. Aber für die Gemeinschaft sicher gut und das hat halt uns die Kraft gegeben und die heutige Generation sucht sich anders die Kraft. Das muss eh jeder für sich selber wissen.
Ja, aber Würfel in der Matte kann man ohne Bier, da kann
ich naja, aber Würfel nicht. Der Matte war ich nicht so oft. Da war mehr die Flachgauer Partie da heraus.
Schon, gell?
Ja, ja. Ich war ja Figaner. Ich war ja mehr bei Nilsi daheim da.
Ah, Denengauer.
Denengauer, ja.
Thomas, du bist gesessen in Rotterdam. Da willst du uns was erzählen.
Rotterdam, ja. Das war jetzt im Herbst Champions League-Spiel gegen Feyenoord Rotterdam. Ich glaube, Red Bull komplett am Boden gewesen, oder? Meisterschaft, nichts gegangen. International bis dorthin auch nichts gegangen. Wir fahren dahin, ich freue mich auf das Spiel, auf das Stadion. Sensationelle Stimmung, der Kalb. Viele Freunde haben mir erzählt, boah, da wärst du gefreut, riesiges Theater und super. Fahr dahin und ja, vor dem Spiel war die Stimmung wirklich gut. So nach 5 Minuten war es auch noch gut. Die Kollegen rund um mich herum haben nur geredet, ja, wie geht's aus? 5-0, 6-0 für Rotterdam. Und ich habe mir gedacht, ja, schauen wir mal. Nach 10 Minuten drehe ich mit so einem Kollegen und sage, die verlieren das Spiel halt nicht. Das ist irgendwie gespielt. Rotterdam ist gar nichts gegangen. Salzburg auch immer mutiger geworden. Nach einer Viertelstunde habe ich zu ihm gesagt, die gewinnen das Spiel halt, weißt du? Ja, was ist? Da kann er die kurz vor der Pause 1-0. Das Stadion war mucksmäuschenstill. 2-0 kann er die, dann hast du nur mehr die Salzburger. Was werden das gewesen sein? Sagen wir maximal 1000. Mann, überhaupt, nein, nicht einmal. Lauter ist dann erst wieder geworden, wie Rotterdam in Unterzahl 2-1 schießt, aber dann sofort Guindo schießt aus, 20 Meter ins kurze Kabinett, dann war es wieder ganz, ganz still. Also für Salzburg, keiner hat damit gerechnet. Rotterdam, glaube ich, hat in der Champions League 2-mal verloren, die haben daheim die Bayern geschlagen. Und da gewinnen die Salzburg und da hast du jetzt aber dann gedacht, okay, jetzt geht's auf. Linders, das System hat passt, das hat er wirklich gut gecoacht, hat die Mitten zugemacht. Rotterdam wollte alles durch die Mitten spielen mit Trauner, nichts gegangen. Hast du gedacht, jetzt geht's auf mit Salzburg?
Ja, dann ist das Match gegen Sturm gekommen, oder?
Nur ein kurzes Aufflackern und dann ist es wieder auf. Aber trotzdem, das war ein Spiel, das werde ich nie vergessen.
Überraschend. Ja, dann wären wir am Ende.
Dann sagen wir vielen herzlichen Dank an den ewigen Popstar. Danke, Heimo, fürs Kommen.
Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Plätze geredet.
Also, ja, danke, Heimo, schöne Erinnerungen. Danke, Thomas. Danke, liebe SN-Hörerinnen und Hörer. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion: Michael Unverdorben und Thomas Gotzmann.